Bin ich online? Jawohl, bin online. Ja, schön euch zu sehen und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Moment, wo wir uns nach dir ausstrecken können, wo wir uns diesen Inhalt von dem Lied wirklich wünschen, immer mehr von dir, von deinen Worten. Und ich möchte dich bitten, dass die Predigt dazu beiträgt, etwas von diesem Meer zu spüren, von diesem Meer in das eigene Leben auch reinzulassen. Danke, dass du uns siehst und dass du zu uns sprechen möchtest. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Serie über Begegnungen, die Jesus mit ganz unterschiedlichen Menschen hatte. Begegnungen, die für diese Personen, ich würde mal sagen, zu Schlüsselmomenten wurde. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, warum arbeitest du, wo du gerade arbeitest? Oder warum bist du mit der Person, die neben dir sitzt, verheiratet? Also mal angenommen, sein Ehepartner neben dir. Oder warum bist du heute Morgen hier und nicht zu Hause am Frühstückstisch? Ich glaube, jeder von uns würde eine Antwort geben, die mit irgendeinem Schlüsselmoment im Leben zu tun hat. Wenn wir wegweisende Entscheidungen treffen oder sich in unserem Leben etwas verändert, dann geht es meist auf einen bestimmten Moment oder auf eine bestimmte Begegnung zurück. Und dass ich heute Morgen hier als Pastor stehe, liegt zum Beispiel auch ganz einfach daran, dass vor knapp 20 Jahren mich mein Pastor in der Gemeinde, in der ich damals war, auf meine Zukunftspläne angesprochen hat. Er hat mir Fragen gestellt, hat mir gesagt, welches Potenzial er in mir sieht. Und hat mich dazu angestoßen, mal drüber nachzudenken, ob nicht das Theologiestudium oder der Pastorendienst so ein spannender Weg für mich wäre. Und ich denke, wir alle könnten von Begegnungen und von Momenten berichten, die uns geprägt, verändert, auch irgendwie vorangebracht haben. Und vielleicht ist es auch ein gutes Austauschthema für nach dem Gottesdienst draußen bei einer Tasse Kaffee oder Tee, sich wirklich darüber mal zu unterhalten, was waren eigentlich Schlüsselmomente in meinem Leben. Und die Begegnungen Jesu, die uns in den Evangelien beschrieben werden, waren so gut wie immer solche Schlüsselmomente, Schlüsselbegegnungen. Die Menschen, denen Jesus begegnet ist, waren anschließend auf eine andere Spur gesetzt, könnte man sagen. Sie haben neue Horizonte bekommen und nicht selten hat Jesus durch seine Worte und durch seine Taten auch sein Gegenüber in irgendeiner Form freigesetzt. Und so auch in unserem Text in Johannes 4. Jesus ist mit seinen Anhängern unterwegs in Palästina und zwar auf dem Weg von Judäa nach Galiläa, also vom Süden in den Norden. Und in Vers 4 in unserem Text heißt es dann, dass Jesus durch Samarien reisen musste. Wer sich etwas mit der damaligen Zeit auseinandersetzt, wird feststellen, dass es da durchaus religiöse Spannungen gab zwischen Juden und Samaritanern. Es war nicht ganz einfach, man hatte unterschiedliche Positionen und das hat durchaus den ein oder anderen Konflikt gebracht. Von offener Feindschaft oder religiösem Rassismus, wie das gerne in Predigten dann so ausgeführt wird, ist in den jüdischen Quellen nichts zu finden. Das muss man auch sehen. Es gab Misstrauen, ja, es gab teilweise auch offene Antipathien, aber der Alltag war größtenteils trotzdem eher Zweckgemeinschaft. Ja, man hat sich vielleicht gegenseitig den Rasen gemäht, man hat sich auch mal zum Essen eingeladen, also das gab es durchaus auch. Aber es war eben auch Misstrauen da. Das heißt, dass Jesus hier durch Samarien reiste, war erstmal noch keine große Überraschung. Es ist nicht so, dass Juden grundsätzlich so einen riesen Bogen außenrum gemacht hätten. Trotzdem passiert hier jede Menge Überraschendes. Und das ist auch mein erster Gedanke, Jesus begegnet überraschend. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und wenn diese ins Dorf gehen, um was zum Essen zu organisieren, setzt sich Jesus jetzt erschöpft an diesen Brunnen. Ganz menschliche Situation, war ein ganz gutes Stück zu Fuß unterwegs, da wird man müde, da hat man Hunger, da bekommt man Durst. So, und jetzt kommt diese samaritanische Frau zu ihm an diesen Brunnen und die zu erwartende Situation ist eigentlich, dass es zu keiner echten Begegnung kommt. Dass es zu keiner echten Begegnung zwischen diesen zwei Personen kommt, nämlich die beiden sind viel zu unterschiedlich. Diese Frau würde normalerweise ihr Wasser schöpfen und danach schnell wieder verschwinden. Das wäre zu erwarten. Warum? In der damaligen Kultur war es nicht angebracht, dass ein unverheirateter Mann, Jesus war Single, in der Öffentlichkeit allein mit einer fremden Frau, auch noch einer Samaritanerin, spricht. Undenkbar. Das war mehr oder weniger ein gesellschaftliches Tabu. Und ein jüdischer Rabbi hatte auch kein Interesse daran, mit Frauen sich religiös auszutauschen. Das war Männersache. Und für uns heute in unserer westlichen Kultur klingt das natürlich super seltsam. Wo ist das Problem? Ja, Bekanntschaft und Diskussion zwischen den Geschlechtern ist doch völlig normal. Aber wenn wir in die Kultur des Nahen Ostens heute schauen, ich denke, dann merken wir, dass es da heute teilweise noch ganz ähnlich ist. Also Jesus hatte als jüdischer Mann und Gelehrter eigentlich gute Gründe, diese Frau einfach zu ignorieren. Das heißt in anderen Worten, dass Jesus hier diese Frau anspricht, auch wenn es erstmal nur um das Holen von Wasser geht, das ist absolut ungewöhnlich und überraschend. Jesus setzt sich hier tatsächlich über kulturelle und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Was dann auch in der Reaktion der Frau in Vers 9 deutlich wird, du als Jude sprichst mich als Samaritanerin an? Was passiert hier eigentlich? Oder dann später auch in der Reaktion der Jünger in Vers 27, sie sind völlig überrascht und können mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Sie fragen dann deswegen auch überhaupt erst gar nicht nach, was da dieses Gespräch genau bedeutet. Aber die Überraschung wird noch größer, wenn wir sehen, dass sich im Verlauf des Gesprächs herausstellt, dass Jesus die persönliche Lebensgeschichte dieser Person kennt. Sie war 5-mal verheiratet und aktuell lebte sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war. 5-mal verheiratet, ich würde mal behaupten, das klingt selbst in unserer Gesellschaft heute etwas befremdlich, wie viel mehr in der damaligen Gesellschaft. Diese Frau hatte wirklich alle moralischen Vorstellungen weit übertreten. Und trotzdem kommt Jesus gerne mit dieser Frau ins Gespräch. Jesus ist hier absolut überraschend und es ist jetzt keine Ausnahme, sondern es ist eigentlich ganz, ganz typisch für ihn. Das haben wir bereits in den letzten 3 Begegnungen gesehen, dass er sehr Unerwartetes tut und spricht. Jesus durchbricht immer wieder gesellschaftliche, religiöse und auch persönliche Erwartungen. Und es ist sehr wichtig, das mal wahrzunehmen, weil ich habe den Eindruck, dass wir Jesus manchmal so glatt bügeln oder in unser System einpassen, dass er uns eigentlich gar nicht mehr überraschen und in Frage stellen kann. Wir meinen ihn zu kennen und immer gleich zu wissen, wie er in den vielen und komplexen Fragen des Lebens tickt. Und so kann ich manchmal den Vorwurf von Skeptikern, dass Gott doch nur eine Projektion von uns Menschen ist, auch sehr gut verstehen. Aber wenn wir uns in den Evangelien anschauen, dann ist auffällig, wie überraschend Jesus immer wieder handelt. Wie überraschend und kontraintuitiv Jesus eigentlich ist. Und deswegen ist dann die Frage eher, wo will er mich heute eigentlich überraschen? Wo brauche ich eine Begegnung mit ihm, um einen neuen, um einen heilsamen Horizont zu bekommen? Vielleicht ist das eine Frage, mit der es sich lohnt, morgens aufzustehen. Wo will er mich heute überraschen? Das ist ein erster Aspekt. Ein zweiter Aspekt betrifft ebenfalls einen Vorwurf, der mir häufig begegnet, nämlich, dass Leute sagen, das Christentum habe ein negatives Frauenbild. Vielleicht, weil Kirchen, christliche Gruppierungen, manche einzelne Personen sowas auch ausstrahlen. Was wir aber sehen müssen, die Person, auf die sich die Kirche gründet, auf die das ganze Christentum gründet, diese Person, Jesus Christus, hat es offensichtlich nicht, dieses negative Frauenbild. Für ihn gibt es nicht diese Grenzen, die wir als Menschen so gerne ziehen. Er begegnet dieser fremden, sogar anders glaubenden Frau mit großer Wertschätzung. Mit großer Wertschätzung. Und auch das, wenn man die Evangelien liest, kein Einzelfall. Und dann habe ich noch eine dritte Implikation, nämlich wenn Jesus diese Frau anspricht, dann kann er jeden von uns ansprechen. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, man muss Gott schon irgendwie suchen, wenn man ihm begegnen will. Ob durch ein tiefes Interesse, durch Meditation, durch Gebet, durch Gottesdienstbesuch etc. Nur wenn du dich auf die richtige Art und Weise aktiv, wenn du aktiv wirst, kann dir Gott begegnen, sonst wird es nichts. Diese Frau hier war einfach Wasser holen. Mitten in ihrem Alltag trifft Jesus sie und gibt ihr etwas, was ihr normales Denken und Handeln verändert. Völlig überraschend. Und dieses überraschende Hereinbrechen in die Normalität, in den Alltag, das ist etwas, was wir bereits im Alten Testament immer und immer wieder beobachten können. Bei Abraham, bei Mose, bei vielen anderen Personen, denen Gott begegnet ist. Gott ist plötzlich einfach da. Gott liebt es, plötzlich einfach da zu sein. Also wenn Jesus dieser Frau begegnet, einfach so, dann kann er jedem begegnen, auch dir. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Teil des christlichen Glaubens, nämlich, dass es bei Jesus nicht darum geht, etwas vorbringen zu müssen oder in Vorleistung zu gehen, um dann etwas von Gott zu bekommen. Jesus ist nicht abhängig davon, was wir bringen, sondern dass er uns begegnet, dass er nicht nur Theorie bleibt, sondern real für uns wird. Das kann wirklich jeden und auch in jedem Moment des Lebens treffen. Du kannst dich für ihn öffnen, aber du kannst eine Gottesbegegnung nicht herbeiführen. Das ist ein Geschenk und das biblische Wort dafür ist Gnade. Gehen wir jetzt weiter im Text. Mein zweiter Gedanke: Jesus wird persönlich. Jesus wird persönlich. Jesus spricht diese Frau an und es entwickelt sich ein Gespräch, das aus der Entfernung betrachtet eigentlich ziemlich amüsant ist. Könnte man eine nette Comedy-Geschichte draus machen. Friedemann Schulz von Thun, der bekannte deutsche Kommunikationspsychologe mit dem Vier-Ohren-Modell, hätte vermutlich auch seine Freude daran. Denn diese Frau, die gedanklich in ihrem Alltagsgeschäft vertieft ist, versteht einfach nicht, was Jesus hier spricht. Dass er von etwas Bildlichem spricht. Sie reden eigentlich fast die ganze Zeit aneinander vorbei. Nun, dazu muss man wissen, dass damals dieser Begriff lebendiges Wasser auch als fließendes Wasser verstanden wurde. Fließendes Wasser im Gegensatz zu Wasser in stehenden Gewässern oder auch in der Zisterne. Also die Frau fragt Jesus in Vers 9, wie kannst du mich um Wasser bitten? Du bist jüdischer Mann, ich samaritanische Frau. Und dann, um eine Antwort zu geben, will Jesus ihr hier erklären, dass er nicht nur irgendwer ist. Er ist nicht einfach irgendjemand, der jetzt mal um Wasser bittet. Sie hat es hier mit jemandem zu tun, der ihr lebendiges Wasser geben könnte. Wie gesagt, sie versteht fließendes Wasser und deshalb fragt sie, ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, hä, dieser Brunnen mit seiner besonderen Geschichte, Stammvater Jakob und so, schon immer laufen wir her, um dieses lebensnotwendige Wasser aus diesem Brunnen rauszuholen. Und jetzt kommst du und sagst zu mir nichts, dir nichts, irgendwo gibt's eine frische Quelle? Was soll das? Bist du etwa mehr als Jakob? Und Jesus antwortet dann Vers 13 und 14, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Offensichtlich redet Jesus hier von einem, nicht von einem materiellen Wasser. Nicht von einer Lust auf ein Glas Mineralwasser, sondern er redet von einem übertragenen Wasser. Und einem übertragenen Durst, eben von einer Art Lebenssehnsucht. Jesus sagt, ich kann diesen übertragenen Durst, der auch in deinem Leben drin ist, stillen. Ich habe Wasser dafür. Und die Frau immer noch beim Mineralwasser, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Sie hat es immer noch nicht verstanden, was Jesus meint. Sie denkt nicht an etwas Übertragenes. Sie ist gar nicht so auf der Suche nach irgendwas Geistlichem, nach Gott. Sie ist bei ihrer Arbeit im Alltag. Gedanklich beim Wasser, was sie da täglich holen muss. Aber Jesus belächelt sie jetzt nicht. Er wendet sich auch nicht ab, sondern jetzt wird's spannend. Jesus fängt plötzlich an, sie auf ihr Privatleben anzusprechen. Vers 16, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Auf den ersten Blick scheint es, als würde Jesus hier das Thema wechseln. Doch was Jesus macht, er hilft ihr zu begreifen, was er mit diesem lebendigen Wasser meint. Jesus spricht einen Lebensbereich bei ihr an, der offensichtlich von einem immer wiederkehrenden Durst geprägt war. von einem ungestillten Durst. Diese Frau hatte nicht nur einen Mann, sondern sie hatte bereits 5 Männer. Und all diese Beziehungen sind offensichtlich gescheitert. Und auch der 6. Mann, mit dem sie eben gerade aktuell zusammenlebt, ist nicht ihr Ehemann. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schmerzhaft das für sie gewesen sein muss. Immer wieder diese enttäuschten Hoffnungen und schmerzhaften Erfahrungen, Zerbruch bei ihr, aber auch Zerbruch bei den Partnern, vielleicht auch bei den Kindern, bei Verwandten. Ein Lebensbereich, auf den sie wirklich nicht stolz sein konnte. Jedenfalls brachte er keine Anerkennung und Freundschaft damals mit sich. Es war ein Lebensbereich, über den sie nicht gerne sprach, vermutlich auch, weil sie bereits Ablehnung und Verurteilung erlebt hatte. Denn als Jesus nach ihrem Mann fragt, sagt sie einfach, ich habe keinen Mann. Sie scheint das Gespräch an der Stelle am liebsten sofort beenden zu wollen. Und das ist ja auch irgendwie verständlich, denn was will Jesus jetzt plötzlich mit ihrem Mann? Oder was kann sie von dem religiösen Lehrer schon erwarten, wenn er von ihrem Zerbruch und ihrer Schuld hört? Und überhaupt ist es nicht auch irgendwie unverschämt, sie kennen sich doch noch gar nicht. Also irgendwie ein wirklich unangenehmer Moment. Und als Jesus dann auch noch erwähnt, dass er ihre Männergeschichten kennt, da war wohl ihr einziger Gedanke, oh, ich will weg hier. Ich muss raus. Ich habe jetzt keine Lust auf einen Vortrag, warum das nicht in Ordnung ist und dass ich damit Gottes Geboten widerspreche. Das war ihr ja klar. Da war sich jüdische und samaritanische Tora-Auslegung absolut einig. Doch dann im Verlauf des Gesprächs realisiert sie, dass Jesus diesen Lebensbereich nicht anspricht, um sie zu verurteilen oder um ihr die Gebote Gottes nochmal zugespitzt auszulegen, sondern um ihrer tiefen Sehnsucht zu begegnen. Ihrer Sehnsucht nach Liebe, nach Bedeutung, nach jemandem, der für sie da ist, ihr Zärtlichkeit und Nähe schenkt, der sie treu begleitet und auch manch ihrer Schwächen zudeckt, der ihr Aufmerksamkeit und Wertschätzung gibt, auch gesellschaftliche Bedeutung und materielle Versorgung. Ist es nicht das, was hinter all diesen Männern steckt? Eine sehnsüchtige Suche nach all dem eben in der Beziehung? All das hatte sie sich erhofft, doch es ist nichts geworden. Dafür hat sie geheiratet, sich getrennt, wieder geheiratet. Und über all die Jahre musste sie feststellen, enttäuscht feststellen, dass keine dieser Männer in der Lage war, ihr das ausreichend und ausdauernd zu geben. Es ist wie mit dem Wasser aus dem Brunnen. Einige Zeit lang löscht es den Durst, aber in der prallen Mittagshitze dauert es nicht lange und man wird wieder durstig. Und ich hole es an der Stelle mal noch mal ein bisschen näher jetzt an uns ran. Ich denke, dass Partnerschaft genauso auch heutzutage bei vielen von uns ein Weg ist, um diese Herzensbedürfnisse zu stillen. Unseren Durst nach lebensnotwendiger Aufmerksamkeit und Herzensruhe und Bedeutung. All das ist ja genauso lebensnotwendig wie Wasser. Wir brauchen das. Und ich glaube, wir versuchen das auch heute nach wie vor in Beziehungen zu bekommen. Aber wir suchen das nicht nur in Beziehungen, sondern zum Beispiel auch sehr offensichtlich in unserer Arbeit. Durch lebensabsichernde Jobs, durch aufsehenerregenden Erfolg, durch vorzeigbare Projekte, auch durch soziale Jobs oder soziales Engagement, was uns das Gefühl gibt, etwas Sinn und Wertvolles zu tun. Oder aber auch dadurch, dass wir alles tun, um dazuzugehören, durch Mode oder indem wir uns in den aktuellen Trends auskennen, oder einfach nur durch unser Wissen oder unseren angepassten Lebensstil. Ich glaube, jeder von uns hat seine eigenen Wege, um diese Lebenssehnsüchte, diese Herzensbedürfnisse zu stillen. Und wahrscheinlich ist es für uns genauso schwierig, diesen unstillbaren Durst bei uns selbst zu erkennen, wie bei dieser Frau. Bei der Frau wirkt es zumindest so, als würde sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ich habe mich gefragt, ist es bei uns nicht oft sehr ähnlich? Wie gesagt, dass wir diese Aufmerksamkeit für uns brauchen, das ist keine Frage. Wer keine Aufmerksamkeit oder innere Ruhe im Leben findet, der bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Der lebt mit angezogener Handbremse und manch einer geht vielleicht sogar dabei ein. Wer keine Anerkennung findet, der verzweifelt an sich selbst. Wer keine Wertschätzung erlebt, der wird hart und verbissen. Dass wir das alles brauchen, ist eigentlich keine Frage. Und gleichzeitig ist es doch paradox, dass wir uns häufig ganz schön verbiegen oder auch verbiegen müssen, um es zu erhalten. Wir versuchen, jemand anderes zu sein, um Anerkennung zu bekommen. Obwohl wir doch eigentlich die Kraft haben wollten, uns selbst zu sein. Wir tun Dinge, die wir im Nachhinein bereuen, die uns aber in den Momenten das Gefühl der Ruhe und des Angekommenseins vermitteln. Und Jesus sieht das. Er sieht es bei dieser Frau und er sieht es auch bei uns. Und es ist genau diese persönliche, ganz tiefe Ebene, auf der er uns begegnen möchte. Es ist die Ebene der Motivation und der Sehnsüchte. Ich bin manchmal irritiert, wie oft wir auch in Gemeinde nur auf der Verhaltensebene stehen bleiben. Und bei dieser Frau auch nur auf die Verhaltensebene schauen. Als würde Jesus nur interessieren, was wir tun. Als würde es nur um Richtigkeiten und um ein äußerlich korrektes Leben gehen. Diese Begegnung zeigt uns das Gegenteil. Diese Begegnung zeigt uns das Gegenteil. Jesus wird persönlich, sogar sehr persönlich. Und das ist noch nicht alles, denn Jesus behauptet jetzt, dass er diesen inneren Durst, der uns alle kennzeichnet, stillen kann. Dass er uns die Kraft geben kann, wir selbst zu sein. Dass er uns eine innerliche, ewige Quelle eröffnen kann. Wie das? Wie erfüllt Jesus diese Herzensbedürfnisse? Ein letzter Gedanke. Jesus bietet sich an. Wir haben gesehen, Jesus überrascht diese Frau. Und Jesus wird sehr persönlich. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, mit welchem Recht tut er das eigentlich? Mit welchem Recht überschreitet er hier gesellschaftliche Grenzen und auch die persönlichen Grenzen dieser Frau? Warum sollte darin etwas Gutes und etwas Befreiendes liegen? Wenn wir uns den weiteren Verlauf des Gesprächs anschauen, ich hatte nicht alle Verse in der Textlesung mit drin, geht es plötzlich um das Thema Anbetung. Genauer gesagt um das Thema, wo ist eigentlich der richtige Ort für Anbetung? Es war so das ganz große Streitthema damals zwischen den Juden und Samaritanern. Für die Juden war Jerusalem der Ort der Anbetung. Für die Samaritaner war es der Berg Gerizim, der übrigens direkt um die Ecke von diesem Brunnen war. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang von einem Moment, Zitat, aber die Stunde kommt und sie ist jetzt da, wo der Ort der Anbetung keine Rolle mehr spielen wird. Ein Moment, in dem die Anbetung überall möglich ist und wo die Herkunft, ob Judäa, Galiläa oder auch Samaria oder Markt Schwaben, keine Rolle spielt. Und Jesus spricht dann noch von einer Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und ich würde mal sagen, für diese Frau war das genauso kryptisch wie für uns. Was heißt es genau? Wie ist es möglich? Und ihre Aussage ist deshalb dann in Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Auf gut Deutsch, keine Ahnung, wovon du hier sprichst und ob da was dran ist, aber der Messias, diese große Hoffnungsfigur, die wird kommen und diese Person, die wird Ahnung haben und die wird mir das dann nochmal so erklären, dass ich es auch verstehe. Und dann antwortet Jesus, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Ich bin dieser Messias, diese Hoffnungsfigur. Ich bin derjenige, der dir Auskunft geben kann. Ich bin der Gesalbte und Gesandte Gottes. Und wer das Johannesevangelium von Anfang an liest, Kapitel 1, der nimmt wahr, dass Jesus sogar noch mehr ist, nämlich das Wort Gottes selbst, Gott selbst. Das heißt, wenn Jesus hier in ihr Leben hineinbricht und Grenzen überschreitet, dann tut er das als der Messias und als der ewige Gott. Und ich denke, wir sind uns schnell einig, dass wenn es Gott gibt, er natürlich das Recht dazu hat, sehr persönlich zu werden. Was bedeutet das jetzt aber noch etwas konkreter? Nun, Jesus will diese Frau mit der guten Nachricht erreichen, dass er selbst die erfüllende Alternative ist. Er ist die Antwort auf ihre Suche. Wir haben gesehen, dass diese Frau eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit hat, nach Wertschätzung, nach Anerkennung, Sicherheit, Zuneigung. Und deshalb geht sie diese Beziehung zu diesen Männern ein. Sie hofft, dass diese Männer ihre Lebensträume und ihre Sehnsüchte erfüllen. Aber sie tun es nicht und können es vielleicht auch gar nicht, einer nach dem anderen enttäuscht. Und nicht nur die Männer enttäuschen, sondern auch diese Frau enttäuscht. Auch sie ist nicht in der Lage, in der Beziehung das zu geben, was ihr eine Dauerhaftigkeit und eine volle Erfüllung bringt. Und so bleiben letztlich all diese Männer nur Lebensabschnittsgefährten. Die gegenseitigen Erwartungen werden nicht erfüllt. So, und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der, der dir geben kann, wonach du dich wirklich sehnst. Ich kann deine unerfüllten Sehnsüchte stillen, die hinter diesen Männergeschichten stehen. Jesus bietet sich hier im Bild gesprochen nicht als Lebensabschnittsgefährte an, sondern als den ultimativen ewigen Ehemann. Als derjenige, der sie liebt, auch wenn sie versagt und nicht fähig ist, ihre Liebe zu erwidern. Als derjenige, der immer aufmerksam ist, immer geduldig, immer liebevoll, der sich über sie freut und sie ohne Bedingungen annimmt, der ihr vergibt und ihr den Raum schafft, sie selbst zu sein, der perfekte Ehemann. Und ganz ehrlich, ist es nicht auch genau das, wonach wir uns irgendwie sehnen und wonach wir alle suchen, so nach diesem perfekten Partner, nach einem Gegenüber, der uns Ruhe und Selbstvertrauen schenkt, sodass wir mutig durchs Leben gehen können? Projizieren wir diese Sehnsucht nicht ganz stark in unseren Partner? Und Jesus sagt hier, du wirst diesen perfekten Partner nicht finden. Diesen Partner gibt es nicht, denn wenn zwei Sehnsüchtige aufeinandertreffen, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Das heißt nicht, dass eure Beziehungen nicht gut wären, absolut nicht. Nein, es ist nur so, dass es immer wieder diese Momente geben wird, wo Sehnsüchte unerfüllt bleiben. Wo der Partner nicht geben kann, was ihr braucht. Aber ich habe da jemand für dich. Jemand, der dir diese Aufmerksamkeit und diese Liebe und diese Erfüllung geben kann, die du wirklich brauchst. Und das bin ich selbst, der Sohn des Ewigen. Wenn du mich in deinem Leben hast, mir und meiner Liebe vertraust, dann hast du eine Kraft und eine Ressource, um die richtigen Erwartungen an deinen Partner zu setzen. Dann bist du fähig, deiner Arbeit den richtigen Stellenwert zu geben. Und dann bist du auch fähig, deiner Rolle als Vater oder als Mutter gerecht zu werden. Jesus bietet sich selbst an. Und das sollte uns jetzt überhaupt nicht überraschen, denn das ganze Leben von Jesus ist letztlich ein sich anbieten. Er kommt für uns Menschen in diese Welt, er sucht uns, er ruft uns, er investiert sich in uns. Und wir sehen das nirgends deutlicher als am Kreuz, wo Jesus sein Leben für mein Leben anbietet. Und nicht nur anbietet, sondern wirklich lässt. Sein Leben für mein Leben. Das ist der blutige Beweis, dass er wirklich für uns ist. Dass er diese Aufmerksamkeit und diese Wertschätzung tatsächlich für uns hat. Denn am Kreuz sagt Jesus, ich sehe die dunklen Schatten deines Lebens. Wie ich die dunklen Schatten im Leben dieser Frau gesehen habe. Ich sehe dein Scheitern. Und ich sehe, wie oft dein Sehen zu einer unersättlichen Gier wird. Doch ich verurteile dich nicht, ich trage selbst das Urteil. Ich sehe deine Hilflosigkeit. Und deshalb sage ich nicht, mach es besser. Ich erwarte auch nicht, dass du dein Leben äußerlich im Griff hast, wenn du zu mir kommst. Du brauchst dich nicht von mir zu rechtfertigen, auch nichts verstecken. Komm mit deiner Scham und mit deiner Schuld. Denn ich biete mich dir an als das lebendige Wasser, das dich wirklich erfüllt und deine Sehnsucht stillt. Ich verspreche dir Vergebung, bedingungslose Annahme, ewige Sicherheit und Heimat. Und aus der Verbindung mit mir, ausgehend von diesem sprudelnden Quellwasser, das niemals ausgeht, kannst du neu und verändert und mutig leben. Das ist das Angebot, das Jesus am Kreuz macht. Das ist der Grund, warum Jesus so persönlich wird bei dieser Frau, aber auch bei uns. Nicht um zu verurteilen, sondern um uns zu retten und um zu stillen. Das heißt, Christsein hat etwas mit unserem Herz und unserem täglichen Leben zu tun. Viel mehr, als uns oft bewusst ist. Nichts Abstraktes, nichts Theoretisches, worüber man streiten müsste oder kann oder sollte. Christsein hat damit zu tun, dass Jesus mich persönlich, manchmal sehr schmerzhaft, anspricht und dann sich selbst als die ultimative Alternative ins Leben bringt. Sich selbst einbringt in mein Leben. Das bedeutet Christsein. Noch ein letzter kurzer Gedanke. Johannes, der Autor des Texts, sagt uns nicht genau, was aus dieser Frau geworden ist. Sie ist, nachdem die Jünger von ihrem Essenseinkauf gekommen sind, in ihr Dorf zurückgekehrt und hat dort von dieser Begegnung mit Jesus erzählt. Das muss für sie wirklich so ein Schlüsselmoment gewesen sein und das musste sie natürlich sofort mit den Leuten, die sie da kannte, teilen. Und es ist ganz interessant, dass dann viele daraufhin zu Jesus an diesen Brunnen gegangen sind, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Ja, in Vers 42 heißt es dann, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Diese Begegnung hat nicht nur diese Frau irgendwie verändert, sondern auch ihre Umgebung. Denn Menschen aus diesem Dorf haben aufgrund ihres mutigen Berichts selbst diese befreiende Begegnung mit Jesus gesucht. Und sie haben für sich selbst erkannt, dass er wirklich der Retter ist. Nicht nur einer, der ein paar nette Tipps fürs Leben hätte. Und ich dachte, das ist auch die Vision, die wir hier als FEG Markt Schwaben haben. Dafür treten wir eigentlich jeden Sonntag hier morgens an. Dass Menschen hier in unserer Umgebung in einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus Hoffnung und Rettung und lebendiges Wasser finden. Das ist der Grund, warum es uns hier gibt. Und warum wir Gottesdienst feiern. Und warum wir uns in Kleingruppen treffen. Und warum es unser Wunsch ist, dass wir nicht nur für uns selbst hier sind, sondern auch für andere. Wie kann das gelingen, indem wir selbst ehrlich und mutig von diesen Begegnungen mit Christus erzählen? Von dem Gott, der eben nicht nur an meinem richtigen Verhalten interessiert ist, sondern zuallererst an meinem Innersten, an dem, wer ich wirklich bin. Dort möchte er mein Gott sein, mich füllen und mich freisetzen. Und ein Gedicht, das es sehr schön in Worte fasst, ist Mein offenes Herz von Christina Brudereck. Und damit möchte ich die Predigt auch schließen. Mein offenes Herz gleicht einer Rose, die sich entfaltet, Blatt für Blatt, die ganze Blüte, so mutig sich zu zeigen, so stark in ihrer Hingabe, so verschwenderisch mit ihrem Duft. Die Sonne hat sie gelockt, sie konnte nicht widerstehen. Es sind die Wärme und das Licht, die uns öffnen, sonst hätten wir zu viel Angst und blieben verschlossen, in uns gekehrt. Wärme aber und Licht, Gnade und Wahrheit, angesehen zu werden, gestreichelt, berührt, gehalten, umarmt, erkannt und gehört, können wir die schönste Blume sein. Amen.